Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa am 26. Juni 2014. Ihr hört heute das letzte Magazin von Radio Dreieckland in Freiburg in dieser Form. Und im Studio sitzt heute die Maike. Im Hintergrund einer meiner Lieblingsbands inzwischen von der GEMA-freien Plattform Jamendo.com, das Freak Fandango Orchestra aus dem katalonischen Barcelona. Unsere inhaltlichen Beiträge. Warum Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger gezwungen sind, Landarbeiter auszubeuten. Im Gespräch mit Kollege Fabian klärt uns Guido Grüner von der Arbeitslosenhilfe Oldenburg auf. Und die neuen alten Fraktionen des Europaparlaments im Überblick. Den Überblick verschafft uns Kollege Mathieu. Wir beginnen wie immer mit den Focus Europa Nachrichten vom 26. Juni 2014.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Passagierdatenabkommen mit Kanada unterzeichnet. Am gestrigen Mittwoch hat die Europäische Union mit Kanada ein Abkommen unterzeichnet, demzufolge Daten von Fluggästen ausgetauscht und für 5 Jahre gespeichert werden können. Als Beispiel für die gespeicherten Daten gelten Kreditkarten und Telefonnummern, IP-Adressen oder besondere Speisewünsche. Allerdings können auch Daten wie Rasse, Gewerkschaftsmitgliedschaft, politische Überzeugung, religiöser Glaube oder die sexuelle Orientierung für 15 Tage gespeichert werden. Das unterzeichnete Abkommen muss noch vom neuen EU-Parlament abgesegnet werden. Das Parlament hatte vor 4 Jahren gefordert, das Vorgängerabkommen aus dem Jahr 2006 zu überarbeiten.
Flüchtlinge besetzen deutsche Botschaft in Brüssel. Im Vorfeld des heute beginnenden EU-Gipfels haben Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Refugees-Marsches die deutsche Botschaft in Brüssel besetzt. Nach Angaben der Besetzerinnen wurden bei der Aktion 23 Personen festgenommen. Aus Solidarität mit Menschen ohne gültige Aufenthaltserlaubnis hatten viele der Festgenommenen keine Ausweispapiere bei sich. Seit Tagen ersuchen die Flüchtlinge um ein Gespräch mit dem deutschen Botschafter, um über die Situation der Flüchtlinge in der besetzten Schule in Berlin-Kreuzberg zu sprechen. Die Besetzer und Besetzerinnen machen darauf aufmerksam, dass in mehreren Städten wie Calais und Amsterdam selbstorganisierte Flüchtlingsunterkünfte geräumt werden. In den kommenden Tagen wollen die Flüchtlinge weitere Aktionen durchführen, um ihren Protest während des EU-Gipfels Sichtbarkeit zu geben. So ist für heute Nachmittag um 16.30 Uhr eine große Demonstration in Brüssel geplant.
Hoffnung auf Entspannung in der Ukraine. Nachdem der Föderationsrat gestern auf Antrag Putins die Vollmacht zum Einmarsch in die Ukraine zurückgenommen hatte, stehen die Zeichen in der Ukraine auf Deeskalation. Allerdings forderte die NATO weitere Aktionen Moskaus, wie zum Beispiel effektive Grenzkontrollen, die weitere Waffenlieferungen an die Separatisten unterbinden würden. Außerdem müssten die 20 OSZE-Beobachter, die seit rund einem Monat verschleppt sind, schnellstmöglich freigelassen werden. Die Vereinten Nationen veröffentlichten gestern eine Schätzung, die die Zahl der Toten im Ukraine-Konflikt seit Mitte April auf mindestens 423 Menschen schätzt.
Korsische Nationalisten geben bewaffneten Kampf auf. In einer Pressekonferenz verkündeten maskierte Kämpfer der Nationalen Befreiungsfront Korsikas, FLNC, gestern an die Waffen niederzulegen. Die 38 Jahre alte Organisation hatte in den letzten Jahren vor allem Anschläge auf Zweitwohnungssitze auf Korsika verübt. In ihrer Erklärung begrüßten die Kämpfer einen Vorstoß des korsischen Parlaments, das mit einem Einwohnerstatut die Immobilienspekulation bekämpfen will.
Parlament stärkt Polens Regierung den Rücken. In einem spontan ausgerufenen Vertrauensvotum stimmten 237 von 440 Abgeordneten für die Regierung von Donald Tusk. Dieser hatte überraschend die Vertrauensfrage gestellt und mit einem klaren Auftrag zum heute beginnenden EU-Gipfel nach Brüssel reisen zu können. Notwendig wurde die Abstimmung, weil eine Zeitung mehrere Gesprächsausschnitte von hochrangigen Politikern veröffentlicht hatte, durch die Beziehungen zwischen Polen und den USA belastet wurden und die zu unzulässige Einflussnahme des Zentralbankchefs auf die Besetzung von Ministerposten nachgewiesen wurde. Anstatt sich der inhaltlichen Kritik zu stellen, redet die Regierung einen terroristischen Angriff auf die Regierung herbei und durchsuchte die Redaktionsräume der Zeitung.
EU-Gipfel in Brüssel. Heute und morgen wird der Europäische Rat über die Nominierung eines Kommissionspräsidenten entscheiden. Am Freitag wird auch die vorübergehende amtierende Präsidentin des Europaparlaments, Gianni Pittella, an den Verhandlungen teilnehmen. Das alte Parlament hatte mehrfach darauf hingewiesen, dass die Nominierung des Kommissionspräsidenten die Ergebnisse der Europawahl von Ende Mai berücksichtigen sollte. Damit plädierte das Parlament für die Nominierung von Jean-Claude Juncker, weil dieser von der größten Parlamentsfraktion unterstützt wird. Das neue EU-Parlament wird vermutlich in der Parlamentswoche vom 14. bis 17. Juli darüber abstimmen.
Erwerbslose, also diejenigen, die selbst am Rande ihrer Existenz leben, sind aufgrund ihrer eingeschränkten finanziellen Ressourcen dazu gezwungen, landwirtschaftliche Arbeiterinnen und Arbeiter auszubeuten. Oftmals sind diese Landarbeiterinnen und Landarbeiter aus dem Ausland angeworben, weil kein Deutscher bzw. keine Deutsche zu solchen Stundenlöhnen arbeiten wollte. Guido Grüner von der Arbeitslosenhilfe Oldenburg klärt uns auf.
Wenn man genau nach dem einkaufen muss für die Ernährung, was bei Hartz IV drin ist, tja, dass man das praktisch auf Kosten der Bauern machen muss und auf Kosten der Landarbeiter, und das sind eben häufig auch migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter. Dieser Regelsatz, jetzt diese 391 Euro monatlich, der ist ja für verschiedene Abteilungen vorgesehen, sei es für Kommunikation oder für Bekleidung oder eben auch für Ernährung und Trinken. Und für die Ernährung sind da eben grob gerechnet 130 Euro drin. Und wenn man sich von 130 Euro ausgewogen ernähren will, das hat mal ein Forschungsinstitut für Kinderernährung ermittelt, geht das nur, wenn man immer das Billigste kauft. Genau genommen, die haben in Dortmund erhoben, die Preise von zwei Discountern und von zwei anderen Ketten, also Rewe und Edeka, und haben dann geprüft, was kostet die Milch, die Butter, das Brot und in der Stadt Dortmund am jeweiligen Tag bei den Vieren. Und wenn ich dann bei dem günstigsten kaufe, dann komme ich mit den 130 Euro genau hin, um mich ausgewogen zu ernähren. Das klingt erstmal toll, bloß das geht eben genau zu Lasten von Bauern und Landarbeiterinnen, weil die nämlich von diesen großen Lebensmittelketten gezwungen werden, zum billigsten Preis zu liefern, abzuliefern. Und das, was wir heute bei migrantischen Arbeitskräften, sei es hier in der Bundesrepublik, in der Spargelernte oder bei den Erdbeeren erleben, wenn Löhne nicht gezahlt werden oder wenn nur ganz minimale Löhne gezahlt werden, das ist genau die Folge davon, dass der Lebensmitteleinzelhandel eine solche Kraft hat in der Bundesrepublik, von den Produzenten, billigste Lieferung oder Lieferung zum billigsten Preis, das heißt nicht schlechte Qualität, aber zum billigsten Preis zu verlangen. Und wir als Erwerbslose müssen im Prinzip diese Billigangebote von denen kaufen und sitzen damit in einer ganz blöden Situation. Nämlich wir wissen, okay, wir finden vielleicht die Schnäppchen, aber auf der anderen Seite zahlen Bauern und Landarbeiterinnen mit ihrer Einkommensarmut den Preis dafür, dass wir vielleicht irgendwie noch über die Runden kommen.
Also man könnte fast sagen, durch die Hartz-IV-Sätze seid ihr gezwungen, ihr, die auch prekäre Einkommensverhältnisse habt, anderen Leute in prekäre Einkommensverhältnisse zu zwingen,
genau. Weil
eben ihr euch sozusagen nichts anderes kaufen könnt. Jetzt ist ja,
genau. Wenn
du sagst 130 Euro von 350 oder was?
390.
Dann sind das ja 33%, also das ist dreimal so viel, wie ein normaler Durchschnittsbürger
genau. Für
Lebensmittel ausgibt in
genau. Deutschland. Ja.
Das heißt, die anderen Bundesbürger, also es könnten theoretisch, wenn man den Durchschnitt nimmt, 11% mehr ausgeben für ihre Lebensmittel, tun sie aber nicht.
Ein Teil, natürlich. Also wir haben das mal geguckt, was das Statistische Bundesamt dazu sagt. Die machen ja alle 5 Jahre eine große Erhebung, was welche Haushalte für die Ernährung ausgeben können. Und dann kann man sehen, dass ungefähr 20 Millionen Bundesbürger, also so über den Daumen 25-30%, nämlich diejenigen mit den geringen Einkommen, auch nicht viel mehr haben im Monat für die Ernährung als jemand, der Hartz IV hat. Also die haben nach der letzten Erhebung aus 2008 haben die gerade mal so 10 bis 20 Euro pro Monat mehr. Und das ist nicht viel. Und wenn man nur zum durchschnittlichen Preis, nicht zum Billigsangebot, sondern zum durchschnittlichen Preis sich angemessen ernähren will, bräuchte man heute, also im Jahr 2014 nach der Preisentwicklung, 100 Euro mehr im Regelsatz alleine. Das ist irre. Also muss man sich überlegen, dann wäre der Regelsatz schon bei 490 Euro.
Wenn man nur die Preissteigerung bei Lebensmitteln mit einberechnen würde.
Nee, und wenn die Leute eben nicht die billigsten Angebote, ja. Die am meisten die Bauern und die Landarbeiterinnen drücken, weil die müssen auch entsprechend billig liefern, sondern wenn die zum durchschnittlichen Preis die ganzen Einkommensarmen, also egal ob erwerbslos oder prekär Beschäftigte, wenn die zum durchschnittlichen Preis kaufen würden, dann bräuchten sie im Monat nicht 130 Euro, sondern 230 Euro. Und das ist eben auch schon eine Richtung, in die man eigentlich auch gesellschaftlich diskutieren muss. Nämlich, wie viel Geld muss hier jeder Mensch in dieser Bevölkerung haben, um eben nicht im Prinzip sich meinetwegen ernähren oder anderes Thema kleiden zu können, nur auf Kosten derjenigen, die da absolut ausgebeutet werden. Und es ist egal, ob das die Bauern hier sind oder die Landarbeiterin in Almeria oder die Textilarbeiterin in Bangladesch. Das ist im Prinzip überall dasselbe üble Spiel.
Ja, zu der Ausbeutung der Arbeitskräfte kommt ja noch die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Also wenn man die Landwirtschaft nachhaltig betreiben will, dann
genau. Kommt
da nochmal ein ganz anderer Kostenfaktor, nochmal obendrauf sozusagen. Jetzt habt ihr ja auch Forschung mit betrieben, beziehungsweise war da Kooperationspartner
Partner mit der Konföderation Paysanne in Frankreich, die da, soweit ich informiert bin, in verschiedenen europäischen Ländern schaut, wie migrantische Arbeit in der Landwirtschaft organisiert ist und was für Probleme dort entstehen. Genau. Wie hat sich diese Zusammenarbeit entwickelt und was ist dabei rausgekommen?
Ja, der Ausgangspunkt war, dass Kleinbauern von der La Confédération Paysanne, also dieser einen französischen Bauerngewerkschaft, immer wieder von ihren großen Verbänden und der Politik in Frankreich gesagt bekommen haben, arbeitet wie in Deutschland, die sind modern, die sind leistungsfähig, die sind auch im Weltmarkt konkurrenzfähig. Und diese Bauernorganisation hat gesagt, ehe wir da hinterherlaufen, gucken wir erstmal genauer hin. Gut, und weil wir zusammen mit Bauern und auch Gewerkschaftern und Umweltschützern im letzten Jahr den Vion-Schlachthof in der Nähe von Kloppenburg blockiert hatten, mal für ein paar Stunden, ist diese Bauernorganisation auf uns aufmerksam geworden und haben gesagt, Mensch, hier, wenn die ja schon Aktionen machen, dann haben die vielleicht auch Kontakt zu Betroffenen, wissen, was da genau abgeht. Und dann schicken wir mal Leute dahin, die uns in Frankreich berichten, quasi zu wessen Lasten diese Billigproduktion und Billigsproduktion in Deutschland läuft. Und die beiden Kolleginnen von der Konföderation Paysanne haben dann eben auch ganz, ganz viel gefunden. Also dass Löhne nicht gezahlt werden, diese elenden Unterbringungsmöglichkeiten, dass die Krankenbehandlung hier bei den Subunternehmen in den Schlachthöfen den Menschen häufig verweigert wird. Dass übelste Arbeitsausbeutung gekoppelt mit sexueller Ausbeutung da einhergeht, dass zum Teil bei den Subunternehmen, die es da einfach Personalunion zu Rockerbanden gibt, die Arbeiterinnen dort, wenn sie auch nur versuchen, auf ihre Rechte zu pochen, massiv einschüchtern, also mit körperlicher Bedrohung, mit Bedrohung der Menschen in den Heimatländern, also Rumänien, Bulgarien, Moldawien zum Beispiel. Erschreckende Ergebnisse, die Recherchen gebracht haben. Und wo, ja, das muss ich wirklich selbstkritisch auch sagen, wo wir in Oldenburg ohne diese Recherchen der Kolleginnen und Genossinnen aus Frankreich eigentlich auch nicht so genau wüssten, was direkt bei uns hier, wo wir leben, auch abgeht. Und das ist der zweite, das ist ein anderer Punkt, wo es ja auch selbstkritisches Erschrecken gibt.
We'll be right back.
Der gegenwärtig stattfindende EU-Gipfel soll bis morgen den neuen Kommissionspräsidenten ernennen, wobei sich der britische Premier Cameron berüchtigterweise weigert, Jean-Claude Juncker, den Spitzenkandidaten der Europawahlsiegerin Europäische Volkspartei, zu ernennen. Kurz vor Beginn der ersten Plenarsitzung des ersten Parlaments am 1. Juli findet momentan auch Kuhhandel zwischen Konservativen und Sozialdemokraten bezüglich der Kommissions- und Parlamentspräsidentschaft statt. Im letzten Beitrag dieser Fokus-Europa-Reihe wollen wir heute ein bisschen auf die Zusammensetzung des neuen Parlaments schauen. Denn die Europawahl ist zwar einen Monat her, doch hatten die gewählten Listen bis vergangenen Dienstag Zeit, sich in Fraktionen zusammenzuschließen.
Es gibt halt Mehrheitsverhältnisse. Die Konservativen habe ich schon genannt, die sind halt leider schmerzfrei. Bleiben halt die ganzen anderen Fraktionen, die wir da haben, Grüne und Linke, haben wir auf unserer Seite, Sozen größtenteils auch. Das Problem ist, also Sozen in Deutschland sind anders als Sozen in Frankreich und so weiter. Und wir wissen halt noch nicht, wie die französischen Sozen, die da in der Regierung sind und eher jetzt gerade umgestimmt werden, wie die letztendlich stimmen. Und dann gibt es halt noch die Liberalen und noch irgendwie Durchgeknallte und den ganzen Rest. Es steht und fällt im Moment so ein bisschen den Liberalen.
So stellte der netzpolitische Aktivist Markus Beckedahl die Fraktionslandschaft in der bisherigen Legislaturperiode dar, bei einem Vortrag über einen EU-Gesetzespaket, das die Netzneutralität gefährdet hätte. Wir merken also, Linke, Sozialdemokraten, Grünen, die Liberalen, auf die es bei der Mehrheit ankommt, Konservativen bzw. Christdemokraten, Durchgeknallte und den ganzen Rest. Wobei die angedeuteten Durchgeknallten und den ganzen Rest in drei Gruppen untergeteilt werden können. Europäische Konservativen und Reformisten, Europa der Freiheit und Demokratie und die Fraktionslosen. In der kommenden Legislaturperiode wird es trotz allen Machtverschiebungen und Rechts- bzw. Linksrücken in verschiedenen Ländern wohl bei dieser Zusammensetzung in 7 Fraktionen und einer Gruppe Fraktionslosen bleiben. Jetzt gehen wir mal kurz über die Fraktionen drüber und schauen, was sich da im Wesentlichen verändert. Größte Fraktion bleibt trotz wesentlicher Verluste weiterhin die konservative und christdemokratische Europäische Volkspartei mit rund 29% der Europaabgeordneten. Dazu zählen die CDU-CSU-Abgeordneten. Zweitstärkste Fraktion bleibt die Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten mit rund 25% der Europaabgeordneten. Zu dieser Fraktion zählen die SPD-Abgeordneten. Zur drittstärksten Fraktion wachsen mit rund 9% der Europaabgeordneten die europaskeptischen europäischen Konservativen und Reformisten anstelle der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa. Letztere rutscht auf den 4. Platz. Die Fraktion Vereinigte Europäische Linke und Nordische Grüne Linke wächst auf rund 7% der Abgeordneten, kurz vor der etwas geschrumpften Fraktion der Grünen und der Europäischen Freien Allianz und der gewachsenen europaskeptischen Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie, die ihrem Namen seit der vergangenen Legislaturperiode nur das Wörtchen direkt hinzugefügt hat. Übrig bleiben noch rund 7% der Abgeordneten, die sich in der gewachsenen Nicht-Fraktion der Fraktionslosen befinden. Diese Woche wurde insbesondere bekannt, dass es den 23 Abgeordneten der französischen Front National und anderen rechten Parteien in Europa nicht gelingen würde, eine eigene Fraktion zu bilden, aus Mangel an Parteien aus verschiedenen Ländern, nicht an Abgeordneten. Sie kommen somit weiter bei den Fraktionslosen unter, was heißt, dass sie weniger Finanzierung bekommen und auch weniger Einflussmöglichkeiten im Parlament haben bezüglich der Redezeit. Pech für die französische rechtsextreme Partei und dem Viertel der Franzosen, die für sie gestimmt hatten. Neofaschisten bekommen keine Fraktion. Es mag unverständlich erscheinen, dass sich rechts von den Christdemokraten noch 2 bis 3 rechteren europaskeptischen Fraktionen bilden wollten. Bernhard Schmidt erklärte kurz nach der Wahl die Unterschiede zwischen der deutschen AfD, die bei den Konservativen und Reformisten unterkam, und der Front National, die fraktionslos blieb.
Die AfD will sich auch nicht mit dem Front National verbinden, das ist nicht nur Heuchelei, sondern das politische Profil ist schon ein anderes. Die AfD ist eine Partei radikalisierter Mittelschichten, die Furcht haben, durch den europäischen Rettungsschirm und durch die Eurokrise abgeben zu müssen. Der Front National ist schon eine Partei mit starker Wählerschaft in den sozialen Unterklassen auch. Das durch sukzessive Verschiebungen in seinem Diskurs, in seinem Programm, hat er sich von der Partei, die ebenfalls eine radikalisierte Partei reaktionärer Mittelklassen war in den 80er Jahren, verschoben zu einer Partei, die stark auch eine Unterklassenwählerschaft anziehen konnte. Der Front National ist schon näher dran, auch wenn er eine Kommunikationsstrategie hat, die versucht, moderat aufzutreten. Marine Le Pen nennt das seit ihrem Amtsantritt als Parteivorsitzende im Januar 2011 die Strategie der Dediabolisation, also der Entdämonisierung und Entdiabolisierung. Also trotz dieser Kommunikationsstrategie, die darauf hinausläuft, schon als moderat zu erscheinen, handelt es sich um eine zeitgemäß auftretende neofaschistische Partei.
Über die Spannungen innerhalb der AfD zwischen den Konservativen und Reformisten und den rechtspopulistischen Fraktionen Europa der Freiheit und der direkten Demokratie erzählte Andreas Kemper bei einem Vortrag.
Die UKIP, das ist eben die Partei, die favorisiert wird von den Rechtspopulisten. Lucke, Henkel, Adam und so weiter, die würden allerdings lieber mit Cameron zusammengehen, also mit den Tories, mit den Conservative Party, also mit der Partei von Margaret Thatcher. Als Lucke damals gesagt hat, wir gehen mit den Konservativen zusammen, ist Martin Renner, stellvertretender Landessprecher NRW, schnell nach London gefahren, hat sich mit Nigel Farage getroffen, dem Chef der UKIP, und hat gesagt, das ist unser Mann und wir machen zusammen jetzt die Bündnisarbeit. Dahinter war dann noch so die AfD-Fahne abgebildet. Martin Renner musste dann sofort zurücktreten. Also jedes Mal, wenn irgendwelche Vorstände sich mit Rechtspopulisten treffen, hat Lucke bislang immer durchgesetzt, dass sie dann zurücktreten mussten.
Soweit zum Positionierungsdilemma in den durchgeknallten Fraktionen rechts, rechter und am rechtesten im Europaparlament. Im Europäischen Parlament gibt es, anders als in den Mitgliedstaaten, keine festen Koalitionen. Mehrheiten, sei es für die anstehende Wahl des Kommissionspräsidenten oder für die künftigen Gesetzestexte, werden je nach Thema gebildet. Mehrheiten werden mehr als bisher von größeren Zusammenschlüssen von Fraktionen abhängig. Geht man von einer Rechts-Links-Logik aus, wie sie etwa bei sozialen oder wirtschaftlichen Fragen gelten könnte, so stehen die Liberalen und vor allem nun die Europäische Volkspartei in der Mitte und können somit über Mehrheiten bestimmen. Geht es um Kuhhandel, über Personalien oder anderen Bestimmungen, wie etwa momentan bei der Wahl der Kommissions- und Parlamentspräsidenten, so können Sozialdemokraten und die Europäische Volkspartei über eine einfache Mehrheit verfügen. Geht es um mehr europäische Integration, etwa mehr Macht für das Europaparlament gegenüber den Regierungen und der Kommission oder ein sozialeres Europa zum Beispiel, so wird ein größerer Konsens von links bis zur Mitte rechts erforderlich, wegen des Erstarkens europaskeptischer Fraktionen sowie wegen der europaskeptischen Haltung von Abgeordneten in den übrigen Fraktionen.
Und das war's auch schon wieder von Fokus Europa am 26. Juni und überhaupt in dieser Form. Tschüss und danke fürs Zuhören, sagt im Namen der ganzen Redaktion die Maike. Die Redaktion, das waren übrigens Valeria, Jan, Mathieu, Fabian, Nils, Caro und meine Wenigkeit. Wir hören uns.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.